ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und natürlich auch für alle interessierten Männer. Wir besprechen hier viele Themen rund um die Hormonumstellung und wir wollen euch zu Expertinnen eures eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell. Und die Expertin an meiner Seite, das ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Ich grüße Sie, Frau Schaudig. Hallo.
Ja, hallo Frau Simonsen. Ich grüße zurück.
Frau Schaudig, heute haben wir wieder, finde ich, ein sehr spannendes Thema. Vor allen Dingen ein Thema, das sich viele unserer Hörerinnen gewünscht haben. Es geht um die Frauen, die zum Beispiel eine Brustkrebsdiagnose bekommen haben, danach dann eine Antihormontherapie machen und dadurch ja auch Wechseljahresbeschwerden haben. Oder um Frauen, die nach einer erfolgreichen Krebstherapie dann später in die Wechseljahre kommen, aber denen gesagt wird, nein, sie dürfen keine Hormone nehmen. Wie kann man diesen Frauen helfen? Wie kann man die unterstützen? Das wollen wir heute besprechen mit Dr. Reinhild Georgiev. Sie ist Frauenärztin, hatte viele Jahre eine eigene gynäkologische Praxis und leitet seit 2021 die komplementärmedizinische Sprechstunde für Frauenheilkunde am Leipziger Uniklinikum. Und ich freue mich, dass sie heute Zeit hat, hier mit mir im Studio zu stehen und diesen Podcast aufzuzeichnen. Hallo Frau Georgiev, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich auch. Das ist mal ein ganz neues Medium und ich hoffe, dass wir viele Frauen erreichen, die dann diese Informationen erhalten.
Das hoffen wir auch. Frau Georgiev, wir fangen immer am Anfang mal ein bisschen mit so Grundlagen an. Zum Beispiel fängt es schon, glaube ich, bei der Frage an, was ist Komplementärmedizin? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, Komplementärmedizin ist eine ergänzende oder sind ergänzende Methoden, die genutzt werden, um die normale Schulmedizin zu unterstützen. Heißt, wenn also Beschwerden durch Therapien entstehen, dann schauen wir, was können wir dazu tun, damit diese Beschwerden erträglicher werden, damit die eigentliche Therapie durchgehalten wird und durchgeführt wird. Das ist also im Unterschied zur alternativen Medizin. Da suchen ja Leute etwas, wo sie zum Beispiel eben keine Chemotherapie machen wollen und dafür andere Methoden in der Hoffnung, dass sie damit auch ihre Krankheit bewältigen können. Zum Teil gibt es auch Alternativen, wenn man zum Beispiel Blasenentzündung hat, dass man mit pflanzlichen Mitteln auch antibakterielle Wirkungen erzielen kann. Dann könnte man das Antibiotikum einsparen. Das wäre durchaus alternativ, aber ansonsten ist die Komplementärmedizin die Ergänzung.
Und was fällt da so rein? Also was kann ich da machen? Zum Beispiel, also ich kann pflanzliche Arzneimittel nehmen.
Also wir können ganz viel über Nahrungsergänzungsmittel tun, dass der Körper in eine gute Funktionslage kommt und damit mit seinen Beschwerden besser klarkommt. Dann gibt es pflanzliche Mittel, da muss man aber immer aufpassen, dass es vom Wirkungsweg nicht Interaktionen mit anderen Methoden entstehen können. Dann können wir mit Enzymen arbeiten für Haut-Schleimhaut-Probleme, mit guten Ölen, Aromastoffen, also es gibt da schon eine ganze Masse. Der Darm ist immer ganz, ganz wichtig, weil da alle ja immunaktiven Substanzen drin, naja, auch mitgebildet werden, die glücklich machenden Hormone und. So dass wir also schon eine breite Palette haben, wo wir ansetzen können.
Zählt auch so Akupunktur und Entspannungstherapie?
Akupunktur, Neuraltherapie sind also Methoden, die unterstützend sind. Und Bewegung ist natürlich die Basis für, glaube ich, jeden gesunde Ernährung. Bewegung. Das ist etwas, was jeder erstmal als Basis selber machen sollte. Und das besprechen wir auch viel, denn da haben wir ganz, ganz, ganz viele Ansatzmöglichkeiten, wo die Leute doch was ausbauen und ändern können.
Ich frage das so explizit, weil wer da keine Vorstellung hat, dass man einfach mal die Bandbreite sieht, was da dazugehört. Viele Frauen mit Brustkrebs fühlen sich sehr alleingelassen. Die schreiben uns dann auch in ihren Mails. Die Onkologen, die sind dann nach der OP, Bestrahlung und dann die Antihormontherapie eigentlich oft sehr zufrieden, dass man diesen Krebs eingedämmt hat, aber den Frauen geht es schlecht. Die Lebensqualität ist oft drastisch verschlechtert und eine Hörerin hat uns geschrieben, ich will es mal vorlesen, weil Das finde ich, glaube ich, ist so bezeichnend. Sie schreibt, meine Hausärztin hat meinen langjährigen Leidensweg einmal so zusammengefasst. Ich weiß, es fühlt sich an, als ob man sterben muss, aber da kann man nichts machen. Da muss man halt durch. Also mich trifft sowas immer sehr, wenn ich das lese in den Mails. Frau Schaudig, das ist irgendwie eigentlich, wenn man Ärztin ist, schwer zu ertragen, oder?
Das ist sehr schwer zu ertragen, wobei in dem Fall ist es ja die Aussage der Ärztin, die so schwer zu ertragen ist. Weil ich würde immer finden, irgendwelche Möglichkeiten der Erleichterung für die Patientin würde ich auf jeden Fall immer suchen. Ich finde so ein bisschen diese Trennung zwischen Schulmedizin und Komplementärmedizin schwierig. Ich würde eigentlich sagen, so wie Frau Dr. Georgiev es auch gerade gesagt hat, ist, komplementär heißt ja, ich ergänze etwas und nicht ich ersetze etwas. Das ist ganz wichtig für mich. Und ich glaube, wir sollten ruhig offener sein, auch aus der klassischen Schulmedizin für andere Methoden, die vielleicht das Leben der Patienten erleichtern. Mein Beispiel ist manchmal so ein bisschen, dass ich den Eindruck habe, die Schulmedizin ist so, als wollten sie sich mit Gartenhandschuhen die Augenbrauen zupfen. Das heißt, wir haben eigentlich in vielen Bereichen sehr grobe Werkzeuge, die natürlich total viel helfen. Nehmen wir die Chemotherapie, nehmen wir die Antibiotikatherapie, die ja die Medizin auch revolutioniert hat. Da konnten wir plötzlich Sachen heilen. Da sind die Menschen früher einfach dran gestorben, an banalen Mittelohrentzündungen. Mit den Antibiotika war das ein Durchbruch. Aber ich glaube, eine ergänzende Therapie wie die Komplementärmedizin, die ist wirklich wichtig. Ich finde für mich nochmal so ein bisschen inhaltlich, Frau Georgi, ihr hat es vorhin, die Alternativmedizin, da ist leider manchmal viel Hokuspokus unterwegs. Ich muss das jetzt mal so wirklich sagen. Aber mein Eindruck ist, es gibt ja auch Leitlinien von den Fachgesellschaften für Komplementärmedizin, medizinische Methoden, dass hier doch sehr viel stärker auch auf die Evidenz geguckt wird, natürlich auch auf die Erfahrungsberichte, völlig klar. Wir alle Ärzte lernen ja unser ganzes Leben dazu. Aber ich habe oft erlebt, dass Frauen, die dann komplementärmedizinische Hilfe gesucht haben, doch weiterkamen. Und wir in unserer Praxis bedienen uns auch durchaus in diesem Bereich. Wir können das nicht so gut, wir sind methodisch nicht gut, aber ich habe schon meine Kooperationspartner auch in Hamburg, wo ich Frauen hinschicken kann.
Frau Georgiev, Sie leiten jetzt diese komplementärmedizinische Sprechstunde in der Frauenklinik in der Uni Leipzig. Wer kommt denn eigentlich zu Ihnen in die Sprechstunde?
Also überwiegend kommen natürlich onkologische Patientinnen, also Patientinnen mit onkologischen Erkrankungen, zu verschiedenen Phasen. Also manche, die wissen, aha, jetzt ist es festgestellt und jetzt steht mir alles bevor und möchten da wissen, was sie Unterstützendes tun können. Das ist aber der kleinere Teil. Der größere Teil kommt nach Abschluss der Therapien, wenn sie das erstmal alles verarbeitet und durchgestanden haben und dann merken, ja, das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein. Ich fühle mich ja noch nicht wieder so wie mal früher. Und dann gehen sie auf die Suche. Dann gibt es natürlich auch nicht onkologische Patientinnen, also Wechseljahrsbeschwerden, die nicht hormonell unterstützt werden möchten. Es gibt auch Blasenbeschwerden, Frauen. Es gibt aber auch onkologische Patienten, die nicht gynäkologisch sind, also wo die kommen mit Leber- und Magen-Darm-Erkrankungen. Das ist also schon nicht nur aufs Gynäkologische und Onkologische allein bezogen. Es spricht sich rum hauptsächlich über die Mundpropaganda. Also es ist auf der Internetseite zu finden. Darüber kann man auch einen Termin machen. Es liegen die Flyer auch aus, also über diesen Weg.
Und was sind so die typischen Beschwerden, die dann auftreten unter einer Krebstherapie oder auch dann danach?
Also für das unter einer Krebstherapie wäre es zum Beispiel bei Chemotherapie dann Übelkeit, Erbrechen. Da gibt es natürlich auch aus der Schulmedizin her Unterstützung und dann können wir noch dazu unterstützen. Bei Bestrahlung gibt es dann die Hautprobleme. Da kommt aber oft auch schon dieses Erschöpfungssyndrom, was man auch Fatigue nennt, dass dann der Körper sagt, jetzt bin ich doch etwas ausgepowert. Ganz viel kommt dann danach diese Erschöpfung, die Schlafstörung, da Brustkrebspatientinnen ja relativ lang auch die antihormonelle Therapie erhalten, dann kommen dort diese Beschwerden, also Hitzewallung, Schlafstörung, Gelenkbeschwerden. Nach Chemotherapie kommt die Polyneuropathie, dieses Missempfindung der Hände und Füße. Und das sind natürlich doch die Themen, die sich ja auch längerfristig hinziehen.
Mhm. Frau Schaudig, wir müssen vielleicht noch mal auf diese Antihormontherapie schauen. Was macht man da und warum stürzen dann praktisch die Frauen in die Wechseljahre?
Na, ich sage immer, das klassische Beispiel ist die Patientin, die in den Wechseljahren Hormone genommen hat, jetzt eine Brustkrebsdiagnose hat und jetzt die Hormone absetzen muss. Die hat ja schon mal einen ersten sozusagen antihormonellen Effekt, in dem die Hormone abgesetzt werden. Das heißt, da ist schon so ein gewisser Entzug. Das macht ihr schon Beschwerden. Die hat ja die Hormone genommen, weil sie Beschwerden hatte. Jetzt hat die wieder die klassischen Wechseljahrsbeschwerden. Wir kennen das ganze Spektrum. Und jetzt kriegt die auch noch ein Antihormon. Und jetzt schalten wir sozusagen nochmal einen Gang hoch in Richtung weg von den Hormonen. Das heißt, wir haben eigentlich so ein Stufenkonzept, dass wir nicht nur einmal Hormone absetzen, sondern auch noch Hormonen entgegenwirken. Was machen die? Es gibt ja zwei wesentliche Formen der Antihormontherapie. Das eine ist das Tamoxifen. Da geht man vor allen Dingen an den Rezeptor, das heißt an die Empfängerzelle für das Östrogen und das Tamoxifen vertreibt sozusagen das Östrogen vom Rezeptor, sodass, wenn Östrogen noch vorhanden ist im Körper, das da nicht andocken kann und dann auch keine östrogenartige Wirkung hat. Also die Idee ist ja so ein bisschen, dass Brustkrebszellen, die vielleicht noch verstreut irgendwo rumliegen, obwohl die Patientin keinen erkennbaren Tumor mehr hat, dass man die sozusagen von der Düngung abschneidet. Das heißt, wenn Östrogen wäre, würde das vielleicht die Östrogen abhängige Brustkrebszelle wachsen lassen. Und jetzt gibt man was, was das blockiert und dann ist die Düngung sozusagen abgegraben. Und noch eine Stufe mehr haben wir bei den Aromatasehämmern. Also ich sage, der klassische Vertreter ist das Letrozol. Was machen wir da? Das können eigentlich nur Frauen bekommen, die an sich keine Eierstocksproduktion von Östrogen mehr haben, die aber doch noch überall im Körper werden geringste Mengen von Östrogen produziert. Praktisch in allen, fast allen Zellen unseres Körpers wird ein bisschen Östrogen gemacht. Das ist so wenig, dass man es mit den herkömmlichen Labormethoden gar nicht messen kann. Aber es reicht vielleicht aus, wenn irgendwo eine einzelne versprengte Brustkrebszelle ist, dass die wachsen kann. Und jetzt geht man mit dem Letrozol her und dreht quasi den Hahn für diese minimale Östrogenproduktion in Zellen ab. Das heißt, es wird dann überhaupt kein Östrogen mehr produziert. Übrigens auch nicht in unserem Gehirn. Das ist auch so ein gewisses Problem, was die Frauen manchmal schildern. Also auch unser Gehirn hat Zellen, die immer noch so ein bisschen Östrogen produzieren. So, das wird jetzt alles abgedreht. Und wenn man weiß, dass Östrogene ja schon, sagen wir mal, positive Wirkungen in unserem Körper haben, dann liegt auf der Hand, dass wenn ich all das quasi abschalte, dass das irgendwie ein Problem geben kann. Und ich denke gerade auch bei uns in der Praxis, wenn jemand sehr starke Beschwerden hat und keine Vorerkrankung hat, dann raten wir ja zu Hormonen, weil wir sehen und wissen, dass Hormone in vielen Fällen auf verschiedene Beschwerden wirklich gut helfen. Aber es gibt eben die Frauen, die das nicht dürfen. Und die sind tatsächlich ja in einer manchmal verzweifelten Situation und da brauchen wir das dann. Und dann sind wir froh über jede Methode, die vielleicht nicht das Östrogen ersetzt, aber die Wirkung, die ein Östrogenmangel auf verschiedenen Ebenen hat, quasi konterkarieren kann. Also so ein bisschen erleichtern und aufheben kann. Und da bin ich sehr dankbar für alle Methoden, die die Frauen da wahrnehmen können.
Wie lange geht eigentlich so eine Antihormontherapie? Wie lange nimmt man diese Medikamente?
Ja, diese Maßgaben werden nach meinem Gefühl ständig verändert. Ich bin selber keine Onkologin und ich frage dann immer bei meinen Kollegen nach, wie ist denn das jetzt? Früher hat man es 5 Jahre gemacht, dann hat man es 10 Jahre gemacht, dann gibt es diesen Switch, dass man erst mit Tamoxifen anfängt und nach 2 Jahren stellt man um auf einen Aromatasehemmer. Man muss immer gucken, macht der Eierstock noch was oder macht er nichts? Also die Frauen, wo die Menopause noch nicht stattgefunden hat, die kriegen primär Tamoxifen. Manchmal, jetzt kommt nochmal eine Steuerung weiter nach oben, unterdrückt man die eigene Eierstocksfunktion mit Medikamenten, die quasi die Ausschüttung der Steuerungshormone aus der Hirnanhangsdrüse bremst. Das sind die GnRH-Analoga. Das heißt, man geht sozusagen in 2 Schritten vor. Man setzt die Patientinnen in künstliche Wechseljahre, dann macht der Eierstock kein Östrogen mehr und dann gibt man eine dieser antihormonellen Substanzen, Tamoxifen oder ein Aromatasehemmer dazu. Also im Grunde genommen mit dem Ziel, wirklich jegliche Östrogenwirkung im Körper auszuschalten.
Tja.
Und das ist nicht immer so toll für die Frau.
Ja, für den Krebs ist es wahrscheinlich gut oder dass der sich nicht wieder neue sozusagen aufrafft und zurückkommt. Ja. Frau Georgiev, jetzt kommt diese Patientin zu Ihnen, hat diese Antihormonbehandlung und klagt so über diese klassischen Beschwerden, sagen wir mal Hitzewallungen, Schlafstörungen, Gelenkschmerzen. Was wäre denn da so das, was Sie dir empfehlen könnten?
Also wir müssen das einzeln angehen. Es gibt nicht ein Mittel für alles. Das,
schade.
Ja, die Hormone das hätten das abgedeckt, aber das haben wir ja nun jetzt nicht. Also müssen wir schauen, was ist das Hauptbeschwerdethema? Ich frage also schon erstmal, was ist konkret Ihres? Ich will ihr ja nicht die ganze Komplementärmedizin beibringen, sondern ich will schauen, was wir für sie brauchen. Sagt sie jetzt, die Hitzewallungen sind sehr ausgeprägt, dann schauen wir natürlich, können wir Pflanzen geben. Bei Pflanzen können wir ja gleich mal so anfangen. Die gibt eine ganze Reihe Pflanzen, die für Wechseljahrsbeschwerden geeignet sind, aber auf der Basis von Phytoöstrogenen. Die sind dann für die onkologische Patientin nicht geeignet, weil diese Phytoöstrogene sich auch an den Rezeptor setzen könnten. Und dann haben wir das nicht so unterdrückt, wie wir das bräuchten. Sodass es also durchaus dann auch bei den Pflanzen untersucht wird. Also auch für die nicht-onkologischen sind diese Pflanzenpräparate durchaus untersucht, dass sie nichts an der Brust anregen, dass sie nichts an der Gebärmutterschleimhaut anregen, im Idealfall sogar vielleicht noch was Gutes für den Knochen tun. Aber bei der onkologischen Patientin mit hormonabhängigen Tumor dürfen wir diese Mittel trotzdem nicht verwenden. Da gibt es dann Traubensilberkerze, das Cimicifuga. Und auch da muss man nochmal unterscheiden. Das Problem ist, dass wir das ja fast alles im Nahrungsergänzungsmittelbereich haben, sprich Selbstzahler. Die Frau hört also, Cimicifuga und jetzt hole ich mir Cimicifuga. Die Studienlage, dass wir es in der Onkologie geben können, ist vom isopropanolischen Extrakt, also ein anderes Auszugsmittel als der normale ethanolische Extrakt. Und das hat nur ein Präparat eigentlich so richtig. Mhm. Das hat die Studie, das hat den Nachweis, dass es kein Phytoöstrogen ist, dass es zentral oben am Hypothalamus, an dem Wärmethermoregulationszentrum sitzt und über die Schiene uns das beeinflussen hilft. Und dann ist es eben so schwierig zu sagen, hol dir ein Cimicifuga-Präparat, weil die anderen berufen sich dann alle auf diese Studien, aber die haben ein anderes Auszugsmittel. Okay. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist total gleich. So, und das ist so ein bisschen das Problem, dass wir zwar von der Pflanze reden, aber nicht jedes Präparat ist gleich. Und dann gibt es wieder Präparate, die haben Arzneimittelstatus, also die haben eine gute Studie gezeigt, dass das bringt. Und dann gibt es ganz viele Präparate, die sind nur Nahrungsergänzungsmittel. Da muss man gar nicht nachweisen, wie viel ist da nun wirklich so richtig drin. Und dann wundern sich die Frauen, dass da nichts wirkt, weil da kaum ein Wirkstoff drin ist. Mhm. So, das ist also das Problem, was wir in diesem Bereich haben, dass wir eigentlich schon ziemlich konkret wissen müssen, was dürfen wir und was sollten wir empfehlen. Mhm. Und dann rede ich eben auch, liebe Frau, bitte nichts mit Rotklee und nichts mit Soja, weil das sind Phytoöstrogene. Das ist für sie eben nicht geeignet. Und wenn Sie Gelenkbeschwerden haben, dann kann man mit Enzymen arbeiten, weil das die Gelenkschmiere verbessert. Dann muss man natürlich allgemein antientzündlich über Omega-3, Selen, Vitamin D, die Bewegung, die Ernährung. Also das wird dann schon, die Stunde ist dann schnell um, weil wir eben nicht bloß mit einem Präparat anfangen.
Was die Traubensilberkerze angeht und deren Geschichte sozusagen, ne, also die gab es ja irgendwie eine lange Geschichte, bis sie dahin gekommen ist, dass sie eingesetzt werden kann, auch bei den Brustkrebspatientinnen. Da verlinken wir euch nochmal die Folge mit Frau Dr. Zeun, die hat uns das erklärt. Und nur meine Frage, wenn jetzt ich mir sowas aber in der Apotheke hole und da steht drauf pflanzliches Arzneimittel, dann ist das schon das richtige Cimicifuga. Ja. Das darf ich dann nehmen.
Das ist richtig, aber auch hier gibt es dann wieder die normale Dosis, dann gibt es mit der doppelten Dosis, das nennt sich dann Mono, und dann gibt es das noch mit Plus. Und okay. Das Plus ist Johanniskraut. Und da muss ich dann immer wirklich deutlich darauf hinweisen, Johanniskraut ist bei Patientinnen unter Chemotherapie, unter Antihormontherapie eben nicht geeignet, weil das Johanniskraut dieselben Stoffwechselwege in der Leber mit nutzt. Und dasselbe ist ja eigentlich mittlerweile auch schon ganz gut bekannt, dass die Pilleneinnehmerinnen mit Johanniskraut da ihre Probleme bekommen können. Mhm. Und so müssen wir das unseren onkologischen Patienten auch. Also das wird in der Leber beeinflusst, ja, und dann können manche Substanzen nicht stärker wirken und manche abschwächen.
Okay.
Also bei der Antihormonen, also bei der Hormonschiene ist eher die Abschwächung. Das merken dann Pilleneinnehmerinnen, dass plötzlich Zwischenblutungen kommen oder dergleichen. Und das müssen wir eben auch dem Patienten sagen, weil der Apotheker meint es vielleicht gut, weiß aber nicht unbedingt die ganze Geschichte. Und dann ist das Plus des Johanniskraut in dem Präparat eben gerade nicht geeignet.
Und was ist denn diese Enzyme? Wo kriege ich die her? Wie nehme ich die ein?
Also Enzyme prinzipiell kommen erstmal aus Ananas, Mango, Papaya.
Aus den Früchten.
Aus den Früchten. Und jetzt muss man aber hierzu sagen, dass jetzt die Patienten das nicht essen sollen. Also die können das essen, aber das löst nicht das Thema. Weil dann alle sagen, oh, ich esse gern Ananas. Das ist gut, aber das Präparat ist aus dem Strunk, also in der Mitte, das Harte, was wir normalerweise eher nicht essen, wie von 20 Ananas. Das kann kein Mensch essen, jeden Tag, weil wir in der Ananas neben den Enzymen natürlich noch Fruchtsäuren und dergleichen haben. Das würde kein Magen-Darm-Trakt auf die Dauer aushalten.
Und man soll ja auch gar nicht so viel Obst, Fruchtzucker
zu sich nehmen. Da ist ja Fruchtzucker noch drin und dergleichen. Also hier geht es schon um ein Präparat, um Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Das lässt sich also ernährungstechnisch in der Dosis, wie man es bräuchte, dass sich da etwas tut, nicht hinbekommen. Und da gibt es eben rein pflanzliche Präparate, wo nur das Bromelain, also das Ananas-Enzym drin ist. Es gibt kombinierte Präparate, wo dann auch tierische Sachen mit drin sind. Das frage ich mittlerweile vornweg, weil wenn die Frau Veganer ist, dann, wenn sie sich das falsche Präparat kauft, dann sitzt sie den nächsten Tag wieder da und sagt, das nehme ich nicht. Dann ist das natürlich preislich dann durchaus auch noch etwas verschieden. Und was man eben beachten muss, es muss zwischen den Mahlzeiten, also relativ nüchtern genommen werden. Und es hat auch Blutverdünnungseffekt. Also das ist ja das, dass es die Schleimhäute alles anfeuchtet. Das ist ja das, was wir hier gerade nutzen wollen, dass wir also auch die Gelenke haben ja Schleimhäute drin und die merken jetzt auch, oh, das ist alles trocken und das reibt und das tut weh. Und man kann es bei Lymphödem nutzen, also dieses Anfeuchten, das bessere Fließen, das ist also hier das Thema. Und Entzündungshemmung, ja, diese zwei Komponenten. Und diese Blutverdünnungswirkung, die müssen wir aber natürlich den Frauen durchaus mitgeben, weil wenn die vielleicht noch eine Operation dann wieder mal haben oder bloß Zahn ziehen oder Implantat setzen, müssen die das schon wissen und müssen das natürlich vorneweg absetzen oder dem Anästhesisten mitteilen.
Und dann ist ja immer die Frage der Schulmediziner, die rollen dann manchmal so die Augen und sagen, naja, das ist alles nur, wenn man dran glaubt. Ne? Ist denn das auch belegt mit diesen Enzymen? Gibt es da sozusagen Studien dazu?
Also es gibt Studien. Das Problem ist, dass diese Studien früher 60er, 70er, 80er Jahre recht intensiv waren. Da war das mal in den USA der neue Hype. Dann ist da aus verfahrenstechnischen Gründen diese neue, die müssen ja immer neue Zulassungen kriegen, solche Mittel. Das ist dann so Nutzenaufwand nicht mehr in dem Verhältnis gewesen, sodass die jetzigen Mittel, also dieses onkologische Thema, eher nicht mehr bedienen. Die machen das jetzt für Sport und Bewegung und Gelenke und Knie und dergleichen. Deshalb ist in der S3-Leitlinie Komplementärmedizin, die wir ja haben, wird natürlich auch auf die Enzyme eingegangen, aber dort wird eben gesagt, die Studienlage zeigt gute Ansätze, ist also auch für onkologische Längerlebigkeit, sage ich jetzt mal so, aber die Studienlage ist zu alt, gibt es keine neuen Studien, die werden eben nicht mehr durchgeführt und damit ist das also nicht so evidenzbasiert. Wir haben also für Gelenkbeschwerden, für Knochen und Sport, da gibt es ziemlich viele Studien und darauf können wir uns also gut.
Was machen wir bei Schlafstörungen?
Schlafstörungen A ist erstmal der Rhythmus oder die Hygiene, die Schlafhygiene irgendwo wichtig, dass man da nochmal drauf achtet. Wir wissen mittlerweile, dass wir über blaues Licht, also Handy, Computer, die neuen Lampen doch ziemlich viele Beeinflussungsmöglichkeiten haben, dass unsere Melatoninproduktion nicht so ideal abläuft. Also abends sich eine Routine angewöhnen, wo man dann rotes Licht mehr hat, wo man mal nicht noch Handy und Computer bis kurz vorm Schlafengehen nutzt und nach unten kommt, dann wäre es, dass man tagsüber aber viel Sonnenlicht ausgesetzt ist, um diese Melatoninproduktion bei sich selber anzukurbeln. Das wären jetzt mal Maßnahmen. Das Melatonin hatten wir nun schon erwähnt. Das gibt es natürlich auch als Nahrungsergänzungsmittel. Finde ich also prinzipiell für Durchschlafstörung ganz sinnvoll. Es gibt das ja als Tropfen oder Sprays. Kann man neben sich am Bett legen haben. Also wenn man wach wird, ob wegen Hitzewallung oder irgendeinem anderen Thema, dann möglichst leicht das Spray nehmen und dann noch ein bisschen mental sich mit guten Gedanken bitte beschäftigen, nicht ins Grübeln geraten. Das nenne ich immer Gedankenhygiene. Das ist ein ganz wichtiges Thema.
Und ist so schwer.
Und dann wieder, ja, da muss man richtig intensiv dran arbeiten, dass man sagt, was habe ich denn heute Gutes gesehen oder was habe ich morgen Schönes vor? Also da muss man sich echt fokussieren lernen auf diese Dinge. Und dann möchte ich immer, dass die Frauen gar nicht möglichst pullern gehen, weil dann gehen die wieder auf die Toilette. Und dann wissen sie nicht, habe ich jetzt Blasenprobleme oder habe ich einfach Durchschlafprobleme? Mhm. Ja, so. Mhm. Also da kommt dann gern eins zum anderen. Für das Einschlafen ist dann zum Beispiel Hopfen-Baldrian gibt es Präparate, Lavendel gibt es Präparate oder Aromaöle. Also da kann man auch sich verschiedenste Rituale noch.
Ich hatte mal gelesen, dass man das aber auch dann wirklich mal eine Weile durchgängig machen soll, auch mit dem Melatonin, weil das nicht sozusagen, ich nehme es und sofort wirkt es. Also es braucht irgendwie
es
immer.
Braucht alles seine Zeit. Okay. Also bei Pflanzen sagt man auch bis zu 3 Monaten. Mhm. Also vier Wochen sollten Sie schon wenigstens dem Körper immer etwas gönnen.
Alleine, Frau Georgiev, dass Sie sagen, es gibt diese S3-Leitlinie. Nochmal für unsere Hörerinnen, was sind Leitlinien? Da setzen sich Experten von verschiedenen Bereichen zusammen, auch aus unterschiedlichsten Fachgesellschaften und gucken die Studienlage genau durch. Und das finde ich eigentlich toll, dass es diese Leitlinie für Komplementärmedizin gibt, denn daran sieht man ja auch, dass die, sagen wir mal, die klassischen Schulmediziner, dass die doch dieses Thema sehr ernst nehmen inzwischen. Das begrüße ich sehr, aber wir wissen eben auch durch die S3-Leitlinie, dass das, was da drin steht, ist eben evidenzbasiert. Das heißt, es gibt Studien, manchmal ist die Studienlage nicht super gut, aber man, wie Frau Georgiev gerade schon gesagt hat, man sieht, aha, doch, da gibt es doch bestimmte Ansätze für Studien, dann weiß man auch, okay, da muss man mal in die Tiefe gehen. Also alleine, dass diese Leitlinien da sind, finde ich großartig und zeigt eben auch, dass das absolut ernst zu nehmen ist.
Frau Georgiev, Sie hatten vorhin dann noch gesagt, Sie schauen auch noch auf Vitamine. Vitamin D habe ich gehört, Selen, Omega-3, war noch was dabei?
Es gibt auch noch andere, aber das sind so die Klassiker, die ich auf alle Fälle streife.
Warum die?
Warum die? Also fangen wir mal mit Vitamin D an, eigentlich ja jetzt in aller Munde. Aber gerade die onkologischen Patienten sind ganz viel unterversorgt. Also wenn ich Blut ziehe, das heißt ja, es wird über die Haut mit Sonne wird Vitamin D gebildet und dann sind wir im Sommer alle gut versorgt. Und über den Winter kommen wir gerade so. Und die Leitlinie der Endokrinologen sagt, das brauchen wir bei gesunden Menschen eigentlich nicht uns drum kümmern und substituieren oder bestimmen lassen. Wenn ich jetzt dem Patienten sage, ich hätte das gerne bestimmt, weil ich eben mittlerweile weiß, dass oft nicht gut ist, dann staune ich, also wenn wir jetzt mal, jedes Labor hat so ein bisschen seinen Normbereich, aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel, zwischen 30 und 100 sollte das liegen, dann habe ich letzte Woche wieder, und ich meine, der Sommer ist so lange noch nicht her, die haben 22, die haben 15, die haben 27, die sind also unter der Norm, die sind nicht mal unter dem Normbereich, die sind raus aus der Norm, ja, und das sind junge Frauen, da ist nichts mit, und die gehen mit Hund Gassi und was weiß ich. Also da gebe ich mittlerweile so viel nicht mehr drauf, sondern sage, das lassen wir mal bitte bestimmen. Und wenn die dann schlecht sind, müssen wir es natürlich aufsättigen, weil das Vitamin D ist praktisch eine Art Hormon. Das brauchen wir, dass das Kalzium in den Knochen reinkommt. Wenn wir also den Frauen die Antihormontherapie geben, müssen wir auf den Knochen achten. Das, was das Östrogen früher gemacht hat, uns da zu helfen, müssen wir nun über das Vitamin D gegensteuern. Also das sollte, wenn wir das eine wegnehmen, müssen wir auf das andere achten. Das ist schon das Erste. Dann alle Haut-Schleimhaut-Themen. Ob das trockenes Auge ist, ob das die Darmflora ist, ob das die Scheidenproblematik ist. Also überall, wo niedriges Vitamin D ist, ist bekannt, dass da die Probleme schlechter sind.
Echt? Ja. Auch trockenes Auge? Das wusste ich noch nicht.
Zum Beispiel. Also alles, was mit Schleimhäuten zu tun hat. Auch Gelenke und so weiter. Ja. Dann brauchen wir das Vitamin D für die Mikroflora im Darm. Also es gibt ziemlich viele Studien, die zeigen, dass gute Keime sich besser versorgen und vermehren, wenn die ausreichend Vitamin D vorfinden. Und wir wissen, dass auch die onkologischen Therapien, dass die besser greifen, wenn wir eine gute Darmflora haben. Haben wir eine nicht so gute, dann sind manche Leute, dass die gar nicht groß ansprechen auf diese Therapien. Okay. Also das geht in so viele Kreise hinein, dass das also wichtig ist, dass die Leute gut mit Vitamin D versorgt sind. Also mindestens die 45. Und mittlerweile, also klar, wo ich 96 anfing, da war das mit den Studien schwierig. Heute haben wir die aber. Also Vitamin D, 4000 Einheiten pro Tag können Sie längerfristig nehmen, ohne dass wir den Kalziumstoffwechsel der Niere, also Kalziumsteine anzüchten und solche Sachen beachten müssen. Das ist also schon von der Europäischen Arzneimittelbehörde schon seit über 10 Jahren wirklich mit immer wieder Studien belegt. Da ist man auf der sicheren Seite auch als Therapeut. Und natürlich gibt es auch dann in der alternativen Schiene, dass die noch höhere Dosen nehmen. Da muss man dann aber wirklich schauen, wo stehen die Leute? Also die Kontrolle finde ich wichtig, weil wir haben gelernt, es gibt genetische Unterschiede. Manche Leute sind gute Verstoffwechsler, also die reichen mit 1000 Einheiten. Und andere, die bleiben mit 5000, weil das gerade so wir in den Normbereich geschafft haben. Und wenn wir es wegnehmen, fallen die wieder runter. Also hier ist Kontrolle, Aufsättigung, Wiederkontrolle und dann in eine Erhaltungsdosis kommen. Das ist eben wichtig. Es gibt nicht die eine Dosis Vitamin D für alle Leute.
Dann Selen. Was macht Selen Gutes?
Selen ist für die Entgiftungsenzyme wichtig. Selen haben wir ganz Europa in unseren Böden nicht so üppig. Deshalb sind die meisten, wenn man sie testet, nicht raus aus der Norm, aber Untergrenze. Und sagen wir mal so bei paar 88, 90. Damit die Entgiftungsenzyme, die Glutathionperoxidase, gut arbeitet, müssen wir die Leute wenigstens bei 100 haben. Bei 120 kommt dann so ein Selenoprotein P, also ein Enzym, was hilft, dass das Selen auch in die Zelle kommt, wo es dann wirken soll. Und zwischen um die 120 bis 140, an der Obergrenze der Norm, wir wollen die Leute nicht aus der Norm rausbringen, dann kann das Ganze wieder umkippen. Aber Obergrenze der Norm, dann hat man gesehen, sind die wenigsten DNA-Brüche. Mhm. Ja, das ist ja nun gerade von Interesse. Also BRCA1-mutierte Patienten haben wir ja nun viele, die dann sagen, ja, was kann ich denn tun? Denn wir wissen, Epigenetik heißt, das ist das, was um das Gen herum ist. Wenn wir also einen genetischen Defekt haben, der dazu führen könnte, dass irgendwelche Erkrankungen eintreten und wir epigenetisch aber das Umfeld verbessern, dann muss das ja nicht aktiv sein, dieses Gen, und dann muss das auch nicht eintreten. Das ist ja immer das Problem, dass man zwar diese Option hat, aber das heißt ja nicht, dass alle das hundertprozentig bekommen. Und das ist das, was das Selen macht. Gibt eine große Studie von Schweden, die gezeigt hat, in der Nachsorge nach Brustkrebs, wenn die Leute gut mit Selen versorgt sind, dann ist die Rezidivrate und die Überlebensrate besser als bei denen, die nicht gut versorgt sind. Und das sind Dinge, die sollten wir mittlerweile in unser tägliches Schema mit reinnehmen.
Ja. Haben wir noch Omega-3?
Ja, Omega-3, da geht es um die guten Fette. Und zwar hat es die antientzündliche Wirkung. So, jetzt kann man natürlich Omega-3 auch aus Leinöl sich holen. Die Frage kommt immer wieder. Ja. Aber im Körper, die Umwandlung, brauchen wir das EPA und DHA. Das sind, ich lasse jetzt mal bei den Kürzeln, das sind die antientzündlichen Substanzen. Und aus dem Leinöl schafft der Körper nur maximal 5% umzuwandeln. Ah, okay. Deshalb ist Leinöl zwar gut und gesund, aber dafür reicht es eben nicht. Also wir brauchen es aus dem Meer. Sprich, Fisch oder Algen. Mittlerweile bin ich dann mehr für die Algen, weil die Algen werden in Glasröhren gezüchtet. Das kommt also nicht unbedingt aus dem Meer. Da muss man wieder mit Schwermetallen und Mikroplastik und noch weiter reden oder die Fische sterben. Deshalb finde ich Algenöl ganz sinnvoll. Und da gibt es mittlerweile auch gute Studien. 2000 Milligramm, das klingt immer viel, das ist aber ein Teelöffel, ja, mal in die Übersetzung. Das gibt es natürlich auch in Kapseln. Das ist die Dosis, die wir eigentlich brauchen. Auch das kann man labortechnisch bestimmen. Da sollten wir zwischen 8% und 11% liegen im Verhältnis Omega-3 zu Omega-6. Wer nicht darauf achtet und dreimal die Woche fetten Seefisch isst, der liegt irgendwo bei 5. Und deshalb Also man kann es testen und man kann es dann in eine gute Norm bringen. Und es ist eben für die Hirnregeneration wichtig, für die Nervenregeneration, okay, antientzündlich. Und deshalb bin ich jetzt mittlerweile, dass ich sage, das müssen alle eigentlich in einer guten Norm haben.
Mhm. Sie sagen, es muss aber auch immer kontrolliert werden. Wer macht es denn dann? Also ich weiß, meine Hausärztin ist immer nicht so begeistert.
Ja.
Und wenn, muss man es ja auch selber bezahlen.
Ja. Leider ist das alles noch im Selbstzahlerbereich. Vitamin D, da wir es ja so häufig finden, hatten wir gehofft, dass es mal irgendwo kassentechnisch für onkologische Patienten zumindest wird. Verhandlungen dauern immer sehr, sehr, sehr lange. Im Moment sieht das eher nicht so danach aus.
Und sehen Sie dann auch Patientinnen eigentlich dann danach nochmal? Also Sie machen erstmal so eine Grundberatung und kommen die dann irgendwie nochmal und können Sie dann sehen, geht es denen jetzt besser oder hat das wirklich was gebracht?
Da sind die Kapazitäten leider nicht so ideal. Also ich sehe schon da und dort Leute wieder, aber nicht jetzt die Masse, weil ich das dann auch, die kriegen das schriftlich als Brief mit und sollen das dann auch mit dem Hausarzt möglichst dann umsetzen. Und auch die Kontrolle kann ja dann auch ein anderer Arzt machen, weil es ist eh im Selbstzahlerbereich, wo auch immer. Und ich sage den Patienten, die sollen nicht regelmäßig kommen, wie sie sonst gewohnt sind, sondern wenn sich Dinge verändern. Also die kommen dann oft und sagen, das und das und das habe ich gemacht, damit fühle ich mich jetzt besser. Jetzt habe ich aber noch das und das Problem, was können wir da noch dran verändern? Und das, finde ich, ist dann auch sinnvoll, dass wir da nochmal gemeinsam suchen, wo es eben noch nicht ausgereicht hat oder wo ein neues Thema aufgekommen ist.
Na, ich kann mir vorstellen, dass, also gerade wenn ich mich so an die Mails erinnere, die ich bekomme von den Frauen, dass die schon extrem glücklich wären, überhaupt jemanden zu haben, der das irgendwie ernst nimmt und der das als Problem sieht, ne? Dieses Lebensgefühl, was sich deutlich verschlechtert hat. Insofern macht das vielleicht auch so einen psychologischen Effekt, wenn die bei Ihnen sitzen, oder?
Auf alle Fälle. Mhm. Auf alle Fälle. Die fühlen sich erstmal angenommen. Ich frage sie nach ihren Beschwerden. Das ist wichtig. Und natürlich muss ich sagen, ich habe da die eine Stunde Zeit. Also in der normalen Praxis wird man das so zwischen anderen Untersuchungen nicht einfach mal wegstecken können. Das wäre eben dann die Überlegung, dass sich dann der eine oder andere überlegt, mache ich jetzt eine Spezialsprechstunde und dann ist das eben auch im Selbstzahlerbereich. Dann sind die Patienten auch bereit, wenn sie denn doch mal gut beraten werden, für sich das zu tun. Und diese Schritte sind bei Ärzten natürlich immer noch nicht so gut angenommen. Wir sind ja alle mit dem Helfersyndrom eigentlich mal in den Beruf eingestiegen und da tun sich dann viele auch immer noch schwer, das gerade auch für onkologische Patienten in diese Richtung zu gehen. Aber wir müssen schon ein bisschen Zeit investieren und das den Leuten auch gut erklären, weil die kaufen sich dann nachher wieder sonst wo und das müssen sie verstanden haben, was sie da sich holen.
Also Sie machen das schon an der Uniklinik, das ist von denen sozusagen eingerichtet, aber die Patientinnen müssen schon einen gewissen Beitrag bezahlen für die Beratung. Das sind, wollen wir es mal sagen, wie viel das?
Es sind 40 Euro für diese
Euro für eine, Stunde.
Eine Stunde. Das ist in der Niederlassung sicherlich so nicht zu stemmen. Ich bin Frau Professor Aktasch da sehr dankbar, dass sie mich angesprochen hat und dass sie diese Sprechstunde eingeführt hat. Also ich bin angestellt an der Uni, aber natürlich gibt es dann eine Honorarvereinbarung.
Und haben Sie eigentlich Kontakt zu anderen Medizinern, ob es das auch in anderen Unikliniken gibt oder?
Es gibt durchaus andere Kliniken, die solche Sprechstunden auch anbieten. Ja, also ich bin auch noch in der NATUM aktiv. Das ist ein Verein Naturheilverfahren Umweltmedizin, ein Wissenschaftlicher, die sich den Gynäkologen überwiegend widmet, jetzt auch den Hausärzten zunehmend und wo wir genau diese komplementärmedizinischen Beratungen eben weiterbilden. Und dann haben wir eben in Nürnberg und in anderen Kliniken in Essen, in Bonn, geholfen, Sprechstunden einzurichten, damit eben diese Beratung, das ist das Ziel, was wir haben, dass das so flächendeckend wie möglich ablaufen möge.
Frau Schaudig, wir haben gerade über Hitzewallungen gesprochen. Ne? Da gibt es doch auch dieses hormonfreie Medikament Veosa.
Ja.
Was aber irgendwie, wo es das Problem gab, es war nicht an den Brustkrebsfrauen, nicht in den Studien getestet worden, ne?
Es war nicht an den Brustkrebsfrauen in den Studien getestet worden. Es gibt jetzt eine Studie, es gibt ein zweites Präparat, was kurz vor der Zulassung steht. Da gibt es tatsächlich eine Studie an Brustkrebspatientinnen. Man hat da allerdings, das muss man schon auch sagen, man hat da lediglich getestet, vertragen die das gut, gibt es irgendwelche Sicherheitsbedenken. Also das waren Frauen, die unter einer antihormonellen Therapie standen. Also das hat ganz gut funktioniert. Wahrscheinlich ist es auch fürs Veosa so, da läuft jetzt auch eine Studie. Das ist die kleine Einschränkung. Ich persönlich habe aber keine Probleme, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, was es da für Probleme geben könnte. Wichtig ist vielleicht das, was Frau Georgiev auch vorhin nochmal angesprochen hat, dass man immer gucken muss, gibt es möglicherweise Wechselwirkungen, weil die Präparate über das gleiche Enzymsystem abgebaut werden. Das gilt fürs Veosa definitiv nicht. Bei der neuen Substanz, die jetzt kommt, könnte das theoretisch sein. Ist aber auch ein bisschen schwierig, das nachzuweisen. Also ich persönlich gebe das inzwischen auch bei Frauen mit Brustkrebs. Man muss bei dem Veosa eine winzige Einschränkung, es kann in ganz seltenen Fällen Leberprobleme geben. Das heißt, wir müssen, bevor wir anfangen, die Leberwerte testen und dann unter laufender Therapie über 3 Monate, einmal im Monat. Ich selbst habe noch keinen Fall mit einem Leberwertanstieg gehabt. Ich finde schon, dass diese Therapieschiene, also wo wir uns nicht hormonell direkt am Wärmeregulationszentrum im Gehirn einschalten und da quasi die Hitzeballung unterdrücken. Das hat unser Spektrum schon sehr verbessert. Das ist ein echter Gamechanger, wie man heutzutage sagt. Also da haben wir jetzt schon was im Rennen, nicht hormonell, was man da einsetzen kann.
Also Sie setzen es schon ein, Frau Georgiev, ja. Sie auch?
Ich empfehle es durchaus mit. Ja, also bei das Veosa, wie gesagt, bei den Onkologischen hat es ja noch nicht diese Zulassung, wobei wir in der Uni die gute Lage haben, wir haben die Studie. Also da läuft jetzt die Studie, die testet, ob dieses Mittel
in der Uni Leipzig,
ja, ob das sozusagen, dort hilft. Und da können die Patientinnen, die diese Probleme haben, in diese Studie für das Mittel eingeschlossen werden, weil das Neue ist ja in der Schweiz zwar jetzt schon da, aber in Deutschland soll es Anfang nächsten Jahres kommen. Das wirkt ja dann auf 2 Neurokininrezeptoren, einmal auf das Wärmezentrum und einmal auf das Schlafzentrum. Und das hat also noch diesen Zusatznutzen bei Schlafstörungen und hat bis jetzt auch noch keine Leberwerterhöhungen oder Veränderungen feststellen lassen, im Unterschied zu dem vorhergehenden. Also es wird spannend, wir haben dann 2 Präparate auf dem Markt und das finde ich also sehr gut, weil eins müssen wir natürlich sagen, wenn richtig starke Hitzewallungen sind, ist das mit dem Zimizifuga manchmal etwas schwach. Also da gibt es Pflanzen, die Rapontik-Rhabarberwurzel zum Beispiel, die ist da intensiver in der Wirkung. Die kann ich dann denen, die nichts mit der Onkologie zu tun haben, da empfehle ich dann lieber das.
Mhm. Aber das Rapontik-Rhabarber ist ja auch ein Phytoöstrogen.
Richtig,
ne? Also es gibt
richtig.
Bei den Karzinompatienten nicht.
Bei den Karzinompatienten geht
das
nicht. Ne?
Ja, vielleicht auch noch eins ergänzen. Interessanterweise scheint das auch das Veosa auf den Schlaf zu funktionieren. Auch in den Studien hat sich da eine Wirkung auf den Schlaf gezeigt. Und das jetzt, ich meine, wir haben ja das andere Präparat noch nicht, deswegen habe ich keine Erfahrung, dass ich Patienten tatsächlich habe, die sagen, wenn sie es abends vergessen zu nehmen, schlafen sie schlechter. Also es scheint auch da einen gewissen Effekt zu geben, wie die Verschaltungen mit den Rezeptoren im Hypothalamus sind, ist ja sowieso noch nicht so ganz 100% geklärt. Finde ich übrigens eine sehr interessante Entwicklung für die Zukunft. Da werden wir noch ganz viel lernen. Also ich krapsche im Moment nach jedem Artikel, der sich tiefer damit beschäftigt, mit den Vorgängen im Hypothalamus und auch zum Beispiel, dass das Insulin Einfluss hat auf die Entstehung von Hitzewallungen über diese Verschaltungen und diese, ja, die Neurotransmitter, wie wir sagen, die neurologischen, die Neurobotenstoffe im Gehirn. Das ist super spannend.
Ja, und das ist ja auch, was die Leute selber merken, wenn die abends eben doch üppig gegessen haben, vielleicht noch ein Glas Alkohol, dann auch die Nicht-Onkologischen, die klagen ja dann ab einem gewissen Alter alle, dass sie sich nachts hin und her wälzen und schwitzen und dass alles zu viel war. Und nicht umsonst gehen dann, die ältere Bevölkerung trifft sich dann beim Brunch, weil sie das besser wegstecken kann. Ich glaube, das ist, also wenn wir mehr lernen würden, auf unseren Körper zu hören, dann könnten wir das vielleicht nicht alles biochemisch erklären, aber der Körper sendet uns die Signale. Wir müssen sie bloß mal wieder beachten.
Sie haben schon gesagt, die Ernährung spielt eben auch eine große Rolle wegen unserem Darm, dass sozusagen diese Medikamente auch das Darmmikrobiom angreifen?
Also die Medikamente definitiv. Die beeinflussen ja alle sich schnell teilenden Zellen. Dann wissen wir auch, dass es im Darm ein sogenanntes Östrobolom gibt, also Bakteriensorten, die auch den Östrogenstoffwechsel mit verstoffwechseln. Und wenn wir natürlich an dem Östrogenstoffwechsel massiv was ändern, ändert sich natürlich auch die Zusammensetzung der Mitbewohner in unserem Darm. Ich sag mal salopp, die guten und schlechten. Wenn Sie die Patienten also sehr salopp fragen, haben Sie Probleme mit dem Darm? Dann unter Chemotherapie ja. Aber danach sagen die meisten, oh ja, das ist eigentlich soweit in Ordnung. Trotzdem thematisiere ich das, weil ich möchte, dass wir eine gut funktionierende Darmflora haben. Und da komme ich dann immer ernährungstechnisch, dass ich den Leuten sage, bitte alles, was sauer vergoren ist, enthält Milchsäurebakterien. Das hat dann nichts mit Milch zu tun, wer da so seine Allergien hat, sondern diese guten Milchsäurebakterien, die Lactobacillen, da gibt es auch mittlerweile zig Unterarten, wo wir lernen, dass manche eben gegen Blähung sind und andere mehr, dass das gute Serotonin produziert wird. In die Tiefe kann man sich da beschäftigen und das auseinandernehmen. Mhm. Aber das ist etwas, was also sehr sinnvoll ist. Und ob das jetzt Kefir ist und Kimchi und Sauerkrautsaft oder bekannte Brottrunk oder anderes, was selber gemachtes, fermentiertes, das ist also sinnvoll. Und für die Leber brauchen wir die Bitterstoffe. Das ist ja am Anfang immer nicht so beliebt. Da gibt es den Lebergalle-Tee. Ja, klar schmeckt das bitter. Ja? Rucola, Chicorée, solche Dinge, dass man das einfach versucht, mehr in seine Ernährung mit zu integrieren. Mhm. Das thematisieren wir auch.
Und was hilft es dann? Also was wird dann besser,
wenn das Darmmikrobiom besser funktioniert? Also wenn das Darmmikrobiom besser ist, also A, ist das Immunsystem da ganz stark dran beteiligt und alle fragen, gerade die onkologischen, was kann ich für mich tun, damit ich das nicht wieder bekomme? Also brauche ich ein gut funktionierendes Immunsystem.
Okay.
Da ist der Darm ein großer Anteil. Hm. Im Darm wird das Serotonin produziert, das Glücklichmachende. Also alle, die gestresst, erschöpft, leicht depressiv in diese Richtung gehen, müssen auch auf ihren Darm achten, weil das ist die Darm-Hirn-Achse, die ist mittlerweile ganz gut erforscht. Und Haut, Schleimhaut hängt viel zusammen. Lunge, also chronische Entzündungen, Blasenbeschwerden, da müssen wir immer wieder auch an den Darm mitdenken. Und deshalb ist der eigentlich überall dabei. Das ist unsere Mitte, das ist unsere Basis. Ja? Mhm. Und da wird alles, was wir zuführen, muss aufgenommen werden. Und alles, was raus soll, muss auch wieder entsorgt werden. Also deshalb, der Darm ist an ganz vielen Dingen mitbeteiligt.
Mich interessiert auch, was bringt Akupunktur?
Akupunktur gibt es gute Studien, ist in der S3-Leitlinie mittlerweile schon drin, weil es eben gute Studien hat. Oder bei den Gynäkologen gibt es die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, die jedes Jahr eben ihre Empfehlung rausgibt, wo die Schulmediziner auch drauf schauen. Da ist Akupunktur auch extra gelistet. Also das ist schon da soweit angekommen. Dass es also für Hitzewallung, Gelenkbeschwerden, also bei Schmerzen generell wirklich was bringen kann. Natürlich brauchen Sie einen guten Akupunkteur, der sich auch auskennt. Und es ist finanztechnisch leider überhaupt nichts Kassentechnisches. Also es gibt Akupunktur auf Kasse, aber nur bei Orthopäden und Hausärzten für Knie- und Rückenbeschwerden. Und dann ist auch schon Schluss. Mhm. Die anderen Themen sind eben alle im Selbstzahlerbereich. 8 bis 10 Sitzungen braucht man. Und das hält natürlich auch nicht ewig. Nach 2 Jahren so im Schnitt kann sich das auch wieder einschleichen, das eine oder andere. Und das muss man mit den Frauen eben gut besprechen. Aber wenn wir eben nichts mit Pflanzen und dergleichen wegen Interaktionen so richtig in petto haben, dann ist das, finde ich, immer eine ganz gute Methode, weil wir hier nicht irgendwelche Interaktionen mit Medikamenten haben. Das finde ich einen großen Vorteil.
Und in meiner Physiotherapie gibt es eine Sportgruppe für onkologische Patienten. Das fand ich ja auch überraschend. Was bringt denn sozusagen der Sport?
Also für Sport gibt es Unmengen von Studien. Der Sport ist also wichtig. Erstmal, sagen wir mal, alles in Fluss zu bringen, die Energie wiederkommt. Also bei Fatigue, bei Erschöpfung ist die Bewegung trotzdem das A und O in der Stufe, wie die Leute das natürlich gerade können. Es gibt also durchaus dann die Empfehlung, so und so viele Minuten Kraftsport und so viel Ausdauersport. Das kriegen die dann auch in den Briefen mit und dann sitzen manchmal die Patienten vor mir, die sehr erschöpft sind und sagen, ja, ich würde das ja gerne umsetzen, aber das schaffe ich doch gar nicht. Und machen sich dann damit wieder neuen Stress. Also wir müssen denen schon beibringen, sie sollen sich so viel es geht bewegen und täglich. Also eine ganz große Studie, die zeigt, 5 Portionen Obst, Gemüse am Tag und 30 Minuten Bewegung täglich gemeinsam. Das bringt also die besten Überlebenschancen, wie auch immer. Das klingt locker fluffig, aber das muss man erstmal hinbekommen. Und bei Bewegung, wenn wir es angepasst machen, Kraftsport auch gerade, die Muskelmasse, die hilft eben Stress abzubauen, die glücklich machenden Hormone, dann ist das Gewicht einreguliert, im Fettgewebe wird ja auch Östrogen hergestellt. Also da kommen ganz viele Faktoren zusammen, die helfen, dass der Mensch insgesamt sich besser fühlt.
Bevor wir gleich zu unseren Hörerinnenfragen kommen, was mir noch gerade so durch den Kopf geht, Frau Schaudig, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass manchmal auch sehr junge Frauen schon an Brustkrebs erkranken. Wenn die dann sozusagen, was weiß ich, mit Mitte 30 das hatten, dann die Therapie haben, dann eigentlich als geheilt, gilt man als geheilt als Krebspatient?
Nach 5 Jahren, ja.
Ja. Und die kommen dann mit 55 zu Ihnen und sagen, wow, jetzt bin ich voll in den Wechseljahren und habe diese ganzen Beschwerden. Dürfen die eigentlich ein Leben lang keine Hormone bekommen?
Also streng genommen ja. Also in den Leitlinien steht es auch so drin, streng genommen dürfen die das nicht. Wir müssen so ein bisschen unterscheiden zwischen den Frauen, die einen östrogenabhängigen Krebsart hatten und denen, die das nicht hatten. Bei denen, wo der Krebs eindeutig nicht hormonabhängig war, was übrigens bei jungen Frauen gar nicht so selten ist, dann sind wir ein bisschen großzügiger. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass eigentlich fast alle Krebspatientinnen, die ich kenne, große Angst dann haben vor Hormonen. Das ist auch durchaus begründet, denn wir wissen, dass ja auch die bioidentischen Hormone langfristig das Brustkrebsrisiko leicht erhöhen. Und die haben ja schon auch ein Risiko, ein höheres Risiko als die Allgemeinbevölkerung, dass sie ein Zweitkarzinom bekommen, auch an der Brust. Also insofern, man muss die Situation sehr genau anschauen. Und wir haben ja jetzt doch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, den Frauen zu helfen. Also wir haben das Veosa schon angesprochen und das Präparat, was jetzt in der Pipeline ist. Also ich bin da schon dabei, dass wir alles ausschöpfen, was es an anderen Dingen auch komplementärmedizinisch gibt. Also ich würde es vermeiden, wenn es irgend geht, aber wir haben auch einzelne Patientinnen mit Krebs in der Vorgeschichte, Brustkrebs in der Vorgeschichte, die dann doch Hormone nehmen. Das ist schon ein komplexes Thema. Grundsätzlich ist die Aussage, eigentlich sollen die keine Hormone nehmen.
Dann kommen wir jetzt zu unseren Hörerinnenfragen. Die Katrin hat uns geschrieben, sie ist 52 und mittendrin in den Wechseljahresbeschwerden und hat schon Hormone bekommen. Nun aber musste sie die Hormone absetzen, weil ein hormonsensitiver Brustkrebs diagnostiziert wurde in einem sehr frühen Stadium zum Glück. Sie bekam eine Antihormonbehandlung mit Letrozol und dann eine brusterhaltende OP und jetzt Bestrahlung. Im Anschluss muss ich dann 5 Jahre eine antihormonelle Sequenztherapie machen. Sie möchte gerne wissen, mit welchen Langzeitfolgen durch diese Antihormontherapie muss ich rechnen und habe ich ein erhöhtes Risiko dadurch, an Alzheimer-Demenz zu erkranken, weil meine Mutter erkrankte bereits mit Mitte 50 daran. Wer möchte zuerst was sagen, Frau Schaudig?
Also die Langzeitfolgen, also sie ist ja der klassische Fall, wie ich es vorhin geschildert habe, jemand, der erst Hormone genommen hat, jetzt ist die Brustkrebsdiagnose, jetzt muss sie die absetzen, jetzt kriegt sie auch noch eine Antihormontherapie. Also was ich ganz wichtig finde, und es ist zu meiner Überraschung, wird es nicht flächendeckend gemacht, man muss auf jeden Fall den Knochen anschauen, denn die haben ein erhöhtes Risiko für eine Osteoporose. Also das ist total sicher und auch klar belegt. Das heißt, eigentlich soll man bei Frauen, die dann diese Antihormontherapie machen, insbesondere bei Letrozol unbedingt eine Knochendichte-Messung machen, damit man weiß, wo stehen die eigentlich. Und das hat ja Frau Dr. Georgiev schon gesagt, unbedingt ausreichend Vitamin D bei denen geben. Das ist essentiell. Und man muss auch die beraten, dass sie genügend Kalzium zu sich nehmen, weil es ebenfalls für den Knochen ähnlich wie Vitamin D wichtig ist. Da raten wir eher nicht, das mit Nahrungsergänzungsmitteln zu machen. Also man kann das machen, aber am besten ist es, man holt sich das Kalzium über die Ernährung, Milchprodukte ganz weit vorne. Ich empfehle auch immer sehr kalziumhaltige Mineralwasser. Da gibt es tatsächlich, ich habe jetzt eins entdeckt, was tatsächlich 600 Milligramm Kalzium pro Liter hat. Ich sage jetzt mal den Namen Forstetal, dann Gerolsteiner hat relativ viel, Steinsieker Wasser, Bad Mergentheimer Karlsquell, da muss man natürlich dran kommen. Aber man kriegt tatsächlich das Kalzium über die Ernährung und das ist sicher besser, als es mit einer Brausetablette. Wenn man nicht auf 1000 Milligramm Kalzium am Tag kommt. Das ist so der Richtwert, 1000 bis 1500. Also das sind so einfache Dinge, die man unbedingt machen sollte. Das Schwierigkeit mit dem Alzheimer-Risiko, also es ist schon so, dass Frauen, die diese Aromatase-Hämmer nehmen, sagen, sie haben gewisse Konzentrationsstörungen, gewisse kognitive Einschränkungen. Ich muss jetzt mich outen, dass ich gerade überlege, dass ich keine Studie kenne. Vielleicht kann Frau Georgiev dazu was sagen. Hat man geguckt, kriegen die mehr Alzheimer, Frau Georgiev?
Also eine Studie ist mir dazu jetzt auch nicht bekannt.
Nee.
Aber das sogenannte Brain Fog, also dieses Nebel im Kopf und Müdigkeit, das wird durchaus beschrieben, aber das ist ja nicht Alzheimer. Also Alzheimer ist ja Ablagerung von Eiweißen im Gehirn. Und da habe ich jetzt eine Studie gelesen, da ist wieder der Darm von Interesse, weil der Darm, richtig. Im Darm gibt es eben die verschiedensten Mitbewohner und da gibt es dann einige, die mehr solche Tauproteine eben auch herstellen. Das sind Hinweise auf Entzündungen. Und wenn das eben mehr da ist, kann sich dann auch mehr ablagern. Also geht der Trend dahin, auf die anti-entzündlichen Maßnahmen zu achten. Dann sind wir wieder bei Omega-3, bei Vitamin D, zum Beispiel aber auch Homozystein. Homozystein ist ein Wert, der ist erhöht bei Schlaganfall, Thrombose. Also ist ein Hinweis auf also Vitamin B-Mangel. Das Homozystein kennen wir auch bei den Pillen, wo die Frauen ja Angst haben, dass sie, wenn sie die Pille nehmen, ein erhöhtes Thromboserisiko haben. Das hängt auch unter anderem mit diesem Homozystein zusammen.
Also, das ist ein Blutwert,
Homozystein. Das ist ein Blutwert, den man bestimmen kann. Das ist aber nicht so die klassische Routine. Und wenn B-Vitamine fehlen und Hormone verstoffwechseln ganz viel B-Vitamine, dann kann das auf die Dauer zu niedrig sein, wenn die Zufuhr vielleicht auch nicht so optimal ist und dann steigt der Homozysteinwert. Und das ist bei Alzheimer eben auch wieder häufiger gefunden. Also wir müssen auf solche anti-entzündlichen Maßnahmen uns doch und dann wieder Bewegung, gesunde Ernährung und. Weil die Risikofaktoren sind ja dann auch Rauchen, diese erhöhten Homozysteinwerte, hoher Blutdruck, Übergewicht, Depression, Bewegungsmangel, Zucker, B12-Mangel, Umweltgifte, das ist alles, was als Demenzrisiko gesagt wird. Ja, aber da haben wir doch ganz viele Ansatzpunkte, wenn ich darauf achte, aber Sie merken, es ist eben nicht ein Faktor.
Ja.
Wenn die Frau auf das ringsrum achtet, dann kann sie sehr wohl etwas gegensteuern und muss da nicht sagen, ich muss das jetzt kriegen, weil meine Mutter das hatte. Und weil ich jetzt noch Medikamente bekomme, die meinem Körper auch noch vieles wegnehmen, dann ergebe ich mich jetzt und dann kriege ich das. Nein, im Gegenteil, aktiv werden, all diese Risikofaktoren so gut es geht gegensteuern, auf die gute Ernährung, auf das Aufsättigen von diesen ganzen genannten Omega-3, Vitamin D, B-Vitamine, Selen, ja, auf das alles achten und das im guten Normbereich halten, ja, dann muss ich doch das gar nicht kriegen. Ja, also das ist wirklich, die Frauen können da etwas tun. Und dann war auch noch Hashimoto die Frage, ob das ein Auslöser sein könnte für Brustkrebs. Das ist also, was jetzt schon eher aus der alternativen Schiene kommt, dass solche Gedankengänge sind, wobei man das ein bisschen erklären muss. Also die Schilddrüse hat Einfluss auf unseren ganzen Stoffwechsel. Ja. Für die Schilddrüsenfunktion brauchen wir ordentlich Jod und ordentlich Selen. Beides ist in Europa nicht so üppig in unserer Ernährung drin und deshalb kommen ganz viele Schilddrüsenerkrankungen zustande. Sie hat jetzt Hashimoto, das ist eine Autoimmunerkrankung. Heißt, der Körper greift sich selber an und wenn dann die Zellen da kaputt gemacht werden, dann kommt es zu einer Unterfunktion. Und das ist das, was man dann durchaus liest, dass es Jod hilft, auch dass es in den Zellen, die mit Drüsengewebe im weitesten Sinne verglichen werden, da gehören eben die Eierstöcke, da gehört aber Brustdrüsengewebe und dazu, Prostata, dass wenn da zu wenig Jod drin ist, dann funktionieren diese schlechter. Und dann wird auch noch Jod nachgesagt, dass es ein das ist ja nur ein Teil. Wichtig ist, die Östrogene werden verstoffwechselt in, ich sage mal salopp, die guten und die schlechten Metabolite. Und wenn wir zu wenig Jod haben, haben wir mehr von den schlechteren Metaboliten. Also wenn wir gut mit Jod versorgt sind, ist das Gleichgewicht gut zu schlecht wieder optimaler. Das sind alles kleine Bausteinchen. Also man kann nicht sagen, diese Autoimmunerkrankung hat jetzt dazu geführt, dass ich Brustkrebs gekriegt habe. Das würde ich nie im Leben so stehen lassen wollen. Aber ja, die Frau sollte auf eine gute Funktion ihrer Schilddrüse achten und da sollte sie auf Selen achten, da sollte sie auf Jod achten. Das sind also Dinge, die sie durchaus beachten kann.
Ja, vielleicht darf ich da ergänzen. Da ist ja wieder die Frage nach der Kausalität. Ja? Also wenn die Hashimoto hat, hat sie vielleicht Risikofaktoren für die Entwicklung des Hashimoto und es sind möglicherweise die gleichen Risikofaktoren für die Entwicklung eines Brustkrebs. Also das heißt, das, was Sie gerade ansprachen, Frau Georgiev, mit den Mangeln an Jod, Selen und so weiter, vielleicht ist quasi die übergeordnete Ursache, kann sowohl den Hashimoto begünstigen als auch den Brustkrebs begünstigen. Und was Sie irgendwie noch gar nicht gesagt haben beim Brustkrebs, ich muss das ja auch nochmal sagen, ist der Alkohol. Also man wird ja all diesen Frauen, die auch bei Ihnen wahrscheinlich sitzen, bei der Beratung zur Ernährung sagen, meiden Sie möglichst den Alkohol. Das würden Sie auch so sagen, oder,
ja,
Frau Georgiev?
Natürlich, unbedingt. Unbedingt.
Also das ist sozusagen nicht eine komplementärmedizinische Maßnahme, die man zuführt, sondern die man quasi abwirkt. Mhm. Und in dem Zusammenhang auch Frau Simonsen, weil Sie vorhin gesagt haben, ja eigentlich müssten die Patientinnen das ja alle gesagt bekommen. Stimmt, meine Erfahrung ist natürlich trotzdem, nach so einem Beratungsgespräch sind die Frauen hochmotiviert. Mir geht es auch immer so, wenn ich irgendwo einen Vortrag höre über gesunde Ernährung als Lebenden, dann ändere ich mal mein Leben für die nächsten wenn es gut geht, 2 Wochen und dann verblasst das wieder. Im Grunde genommen sind da sicherlich alle Frauen, die sich dann beispielsweise Selbsthilfegruppen, wo solche Dinge ja unablässig besprochen werden, was gut ist, wenn man sich solchen Gruppen anschließt mit vielleicht Gleichgesinnten oder mit Frauen in der gleichen Situation, ich finde, das ist nicht zu unterschätzen, weil so diese Schwarmintelligenz dann auch vielleicht eine stetige Motivation ist, diese Ernährungsregeln einzuhalten. Ja, also ich glaube, dass diese Beratungsgespräche sind toll, aber wir wissen, dass die Nachhaltigkeit solcher Gespräche bedingt ist, wenn man es mal vorsichtig sagen darf. Und noch eins wollte ich sagen beim Vitamin D, auch das völlig unterschätzt. A, können wir, je älter wir werden, schlechter Vitamin D in der Haut bilden. Die Enzyme funktionieren nicht mehr so gut. Und dann haben wir natürlich das Dilemma mit den Dermatologen, mit den Hautspezialisten, die uns predigen, nur mit Lichtschutzfaktor in die Sonne und ab Lichtschutzfaktor 15 wird kein Vitamin D mehr in der Haut gebildet. Also ich habe manchmal Frauen, die sagen, boah, ich komme doch gerade vom Sommerurlaub in Griechenland und ich so, ja, sie haben sich auch immer schön eingecremt, gell? Ja, natürlich, hat mir mein Hautarzt gesagt und dann war es schon nichts mehr mit der Sonne und dem Vitamin D. Also wir kontrollieren das auch regelmäßig und beraten die Patienten auch dahingehend, unbedingt.
Ich will mal noch zu Monika kommen, die ist 61 Jahre alt und sie hat einen hormonabhängigen Brustkrebs, der teiloperiert und bestrahlt wurde und sie hat einen Gendefekt PALB2. Okay, ihr wurden prophylaktisch Eileiter, Eierstöcke und Uterus entfernt. Durch die Antihormone haben sich meine Wechseljahrebeschwerden wieder verstärkt und das ganze Leid kommt zurück. Hitze, Depression, Panik, Herzrhythmusstörung, Darmprobleme. Nun meine Frage, kann ich noch irgendeine Linderung meiner zahlreichen Beschwerden erreichen oder ist es schon zu spät für mich? Wer möchte beginnen?
Na, dann gebt den Ball gerne mal zu Frau
Georgiev. Übernehme ich mal, genau. Also, sie hat ja jetzt alle Organe, die auf diesen Hormone reagieren könnten, also die Brust, Eierleiter, Eierstöcke, Gebärmutter wurden entfernt. Ja, so. Nein, die Brust ist teiloperiert. Also die Brust an sich ist noch da und ist bestrahlt. Gut, dass wir das nochmal ganz kurz vorweg schicken. Also Hormone gehen nicht. Ja, wenn es ein hormonabhängiger Tumor ist. So, jetzt hat sie Hitzewallung. Jetzt gehen wir mal einfach der Reihe nach ihre Beschwerden durch. Da wäre zum Beispiel dieses Cimicifuga-Präparat. Dann würde ich wirklich das Mono, also die höhere Dosis nehmen. Und wenn sie da ganz starke Beschwerden hat, gehe ich dann auch mal abweichend vom Beipackzettel, dass sie das früh und abends nehmen soll. Also eine höhere Dosis. Aber es ist ein Substanz.
Substanz, die getestet ist, dass sie uns außer an dem Wärmezentrum sonst nichts macht. Ja, so. Das ist auch hier, weil wir vorhin die Leberwerte angesprochen hatten, alles, was wir zuführen, muss natürlich über die Leber verstoffwechselt werden. Auch bei dieser Substanz gab es da durchaus auch mal Hinweise. Also wer mit der Leber Probleme hat, dann auch da mal Leberwerte mitkontrollieren, wenn man das gerade auch höher dosiert nimmt. Ne? Dann wäre die Bewegung mit wichtig, weil wir über Bewegung auch Stressabbau machen und auch Hitzewallungen, dass man sich so ein bisschen auspowert, durchaus da auch verbessern kann. Depression, da wäre der Darm erstmal wieder auch im Vordergrund, weil ich gesagt habe, diese Darm-Hirn-Achse, dass die guten, die Serotonin sozusagen aus dem Darm selber gebildet wird, dann würde ich das auf alle Fälle angehen. Das ist natürlich kein ganz schneller Weg, aber dass sie wieder auf das Fermentierte und sauer vergorene und dergleichen achtet. Für die Leber, weil die das ja alles verstoffwechseln muss, die Bitterstoffe, die 5 Portionen Obst-Gemüse am Tag mit diesen 30 Minuten Bewegung, Gedankenhygiene zum Stressabbau. Also das finde ich ist ein ganz wichtiges Thema, dass die Leute lernen über eine Meditation, über glücklich machende Affirmationen, irgendwo für sich einen Weg zu finden, wenn ich gerade wieder in das Loch abrutsche, wie kann ich mich da auch selber wieder ein bisschen besser herausholen, wenn jetzt die Depressionen nicht so schlimm sind, dass sie natürlich vom Neurologen dann mit Antidepressiva behandelt werden müsste. Ne? So. Weil Johanniskraut ist nicht ihre Pflanze, das wollen wir noch mal kurz mit hier erwähnen.
Ja,
und dann ist dann zum Verbessern des Schlafes das Lavendel zum Beispiel, das ist auch bei Panikattacken nachgewiesen, dass es da uns was bringen kann. Dann wäre bei den Herzrhythmusstörungen dieses Klopfen, das ist ja auch ja, nicht selten. Da gibt es zum Beispiel von Veleda eine gute Salbe, Herzsalbe Aurum, also mit Gold und Lavendel. Da nimmt man einen Klecks auf die Hand und reibt es im Herzbereich ein. So als Abendritual oder wenn sie das tagsüber mehr hat, dass und sie das nutzen kann. Das, also A, der Lavendel ist ja der beruhigende Effekt. Und das Gold ist Rhythmus, also dass man den Rhythmus stabilisiert. Ja, okay. Das ist der Gedanke dahinter. Und dieses selbst Hand anlegen bei sich, gerade auch in dem Bereich, gerade auch bei Brustkrebspatienten, da können sich ja auch nicht alle unbedingt in dem Gebiet so, naja, anfassen. Und also das sind schon manchmal auch noch mit Einflüsse, dass sie das lernt, sich selber da zu cremen und sich selber etwas Gutes zu tun. Das kann emotional auch schon ein paar Barrieren mit runter regulieren. Ja. Gerade bei Panik und innerer Unruhe ist auch die Passionsblume eine ganz interessante Pflanze. Und die gibt es auch in homöopathisierter Form. Also je nachdem, wie ja, die Frauen da gerade dazu stehen, ist Passionsblume gegen innere Unruhe, Paniksachen auch eine schöne Pflanze. Und deshalb denke ich, das sind jetzt mehrere Dinge, die sie da tun kann. Ja? Da haben wir noch nicht mal das Omega-3 und D und Selen besprochen. Aber wenn sie das alles soweit in Ordnung hält, dann denke ich, sollten sich viele Beschwerden deutlich abmildern lassen.
Ja, ich möchte dann vielleicht noch mal eins ergänzen. Frau Georgiev hat es auch am Anfang gesagt. Die hat vielleicht nicht alle diese Beschwerden gleich schwer. Sondern man muss dann nochmal fragen, okay, was ist denn das Schlimmste? Und das kann man ja einzeln angehen. Man muss jetzt vielleicht auch nochmal sagen, dass manche Antidepressiva auch die Hitzewallung erleichtern. Also als wir das Veosa noch nicht hatten, war das zum Beispiel auch immer nochmal eine Methode, wo man gesagt hat, okay, die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Sertralin, Citalopram und so weiter, können gegen die Depressionen helfen und machen auch die Hitzewallung ein bisschen besser. Man muss ein bisschen aufpassen, welches antihormonelle Medikament man nimmt. Man darf zum Beispiel nicht das Paroxetin mit Tamoxifen nehmen, kann dann auch wieder die Wirkung abschwächen. Also das ist schon manchmal ein dünner Grat dessen, was man miteinander kombinieren darf. Also da darf man nicht einfach alles nehmen, was der Arzneischrank hergibt oder auch der Pflanzenschrank hergibt, sondern man muss sehr gut achten auf Wechselwirkung. Aber ich würde schon in dem Fall bei der Patientin auch nachhaken, okay, das ist jetzt alles da, aber was ist denn das Schlimmste? Und das so der Reihe nach mit all den Methoden, die auch Frau Dr. Georgiev gesagt hat, so ein bisschen abarbeiten. Und ich meine, die gesunde Lebensstil, das haben wir jetzt wirklich mehrfach gesagt, dass das ganz viel bewirken kann, das darf man nicht unterschätzen.
Wir haben zwei Fragen zum Thema BRCA1-Mutation, also dem Brustkrebsgen, bekommen. Die erste Hörerin ist 52 Jahre alt. Sie hat wegen dieser Mutation sich im März prophylaktisch beidseitig die Brüste abnehmen lassen. Und im Mai wurden dann auch beidseitig Eierstock und Eileiter entfernt. Histologisch war alles bestens, abgesehen von einer Endometriosezyste. Nun bekommt sie tags und auch nachts Hitzewellen. Das Climactoplant und das Remifemin, das sind pflanzliche Arzneimittel, die wirken nicht. Ich glaube, Remifemin ist Traubensilberkerze, ne? Zimizifuga.
Zimizifuga, ja.
Nun sagt die Ärztin, man könne eventuell zweimal pro Woche Östrogen anwenden. Sie fragt, reicht das und muss ich dann Progesteron oder ein Gestagen zum Schutz meiner Gebärmutter dazu nehmen? Ich glaube, das ist wieder eher eine Frage für Frau Schaudig.
Also, die Patientin hatte ja noch keinen Krebs. Die hat nur dieses Gen. Jetzt sind die Organe, die von dieser Genmutation betroffen sind, nämlich Brüste und Eierstöcke, sind ja raus. Also eigentlich kann die keinen Brustkrebs mehr bekommen und auch keinen Eierstockkrebs. Und ich muss gestehen, ich sehe gar nicht, warum die keine Hormone nehmen darf. Es steht ja sogar in den Leitlinien zu diesen Brustkrebsgenen drin, dass man inzwischen ja empfiehlt, die Frauen sollen mit 40 die Eierstöcke entfernt bekommen. Das heißt, die kommen alle mit 40 vorzeitig in die Wechseljahre. Und da steht sogar eine Leitlinie drin. Und dann soll man sie hormonsubstituieren, wenn sie noch keinen Krebs hatten. Aber die Patientin, wenn ich das richtig sehe, oder die Hörerin hatte noch keinen, ich hätte null Bedenken, der eine Hormontherapie zu geben. Und klar muss sie, und zwar nicht zweimal pro Woche, sondern täglich. Wie groß die Dosis sein muss, das ist abhängig davon, wie viel Beschwerden sie hat. Und dann muss sie natürlich ein Gelbkörperhormon dazugeben. Es ist ja so, theoretisch ist es riskanter, aber die hat keine Brustdrüse mehr, also sie kann keinen Brustkrebs kriegen. Da kann man Progesteron nehmen, man kann auch das Dihydrogesteron nehmen. Ich stocke so ein bisschen, sie hatte eine Endometriosezyste. Also da ist es schon wichtig, da kommt es jetzt drauf an, ist der Bauch tatsächlich saniert mit Endometriose? Da muss man vielleicht sogar ein potenteres Gestagen einsetzen als das Progesteron, aber auch da ist mit Progesteron 200 Milligramm Minimum, haben wir auch gegen die Endometriose wahrscheinlich einen Effekt. Also ich würde sagen, bedenkenlos eine ganz klassische Hormonersatztherapie, wenn sie das möchte. Ich sehe gar nicht die Risiken, die sie damit hätte.
Wir haben noch eine zweite Hörerin, die ist erst 36 Jahre alt und hat vor 6 Monaten die Eierstöcke inklusive Eileiter entfernt bekommen. Sie hat auch diese Genmutation BRCA1 und sie hat sich für diese präventive Maßnahme entschieden. Die Mastektomie, also die Entfernung der Brustdrüsen, erfolgte bereits vor 2 Jahren. Sie selbst ist nicht erkrankt. Aber wegen ihrer Endometriose nimmt sie nun seit 3 Jahren Dinogest, also ein Gestagen-Monopille im Langzyklus. Nun wurde zusätzlich Estreva verschrieben, also ein Östrogengel, was nach 2 Monaten aber zu einer starken Blutung geführt hat. Jetzt ganz aktuell habe ich anstelle des Östrogengels nun eine Pille, die Bijuva, verschrieben bekommen zur täglichen Einnahme. Leider direkt wieder Unterbauchschmerzen und Angst vor Blutungen. PCOS ist ebenfalls bekannt, falls das relevant ist, schreibt sie. Ich glaube, das ist wieder für Frau Schaudig eine Frage. Also Bijuva, die Pille, da habe ich mal nachgeguckt.
Ja, Estradiol und Progesteron. Die hat nur 100 Milligramm Progesteron. Mhm. Ja, aber nur 100 Milligramm und relativ viel Östrogen. Also die Patientin sollte unbedingt Hormone nehmen. Sie ist jetzt 36 und das sollte sie eigentlich nehmen bis zum natürlichen Menopausenalter. Wenn sie das nicht tut, hat sie ein erhöhtes Risiko für Osteoporose. Leider auch für dann tatsächlich ein etwas erhöhtes Demenzrisiko und auch ein Herz-Kreislauf-Risiko. Ich habe das ja gerade schon gesagt, die Patientin selber hatte noch kein Karzinom. Und da steht in den Leitlinien klar drin, Eierstöcke mit 40, jetzt sagt man schon mit 35 entfernen, aber dann müssen die Hormone nehmen. Die Patientin hat wegen der Endometriose Dinogest bekommen. Ich würde jetzt unbedingt Östrogen dazugeben. Welches Östrogen ist eigentlich relativ egal. Dass die dann nach 2 Monaten stark geblutet hat, liegt meines Erachtens eher daran, dass da vielleicht noch ein Schleimhautaufbau da war, der noch nicht abgeblutet war. Das kann ich schwer sagen. Da muss man schon noch mal gucken, gibt es in der Gebärmutter irgendeine Ursache für diese Blutung? Es gibt Polypen, zum Beispiel Myome oder was auch immer. Eigentlich würde ich denken, das Dienogest, was sie eh schon die ganze Zeit nimmt, das würde ich unbedingt weiternehmen, wegen ihrer Endometriose. Damit hat sie auch einen Effekt gegen, wenn sie ein PCOS hat, gegen zu viel männliche Hormone, und bedenkenlos Östrogen dazu, und zwar vielleicht nicht nur ein Hub, sondern vielleicht zwei Hub Estreva, weil sie ist noch jung, die braucht auch noch ein bisschen mehr Östrogen. Also ich würde tatsächlich beim Dienogest bleiben. Beim Bijuva hätte ich das Problem, dass mir, was die Endometriose anbelangt, der Progesteroneffekt zu gering wäre. Das sind eben nur 100 Milligramm, und die nimmt es ja vielleicht jetzt für die nächsten 15 Jahre. Da hätte ich ein bisschen Bedenken wegen des Endometriums, also Gebärmutterschleimhaut, und auch wegen der Endometriose. Also Dienogest unbedingt weiter und mal gucken, ob es irgendwie eine Ursache für die Blutung gab.
Okay, und dann abbluten und dann sozusagen danach weiter Östrogen,
ja,
transdermal.
Genau.
Mhm. Die Alexandra ist 50 Jahre alt und ist unsicher, ob sie Hormone nehmen darf, weil es in der Familie Brustkrebs gibt. Offenbar nicht dieses Gen, aber mehrere Fälle. Und zwar die Schwester ist mit 38 an Brustkrebs erkrankt. Die Mutter hatte mit 58 eine Vorstufe und dann mit 77 die Brustkrebsdiagnose. Und unsere Hörerin mit 50 leidet jetzt unter Hitzewallungen und Schweißausbrüchen. Und sie nimmt erst mal zyklisch Progesteron und fragt, ob sie mit der Familiengeschichte auch Östrogengel dazu nehmen darf.
Das Progesteron ist für die Brust mindestens theoretisch schlecht, so schlecht wie Östrogen. Also wenn sie Progesteron nimmt, dann kann sie aus meiner Sicht auf jeden Fall auch das Östrogen dazu nehmen. Es ist ja eher die Kombi aus Östrogen und Progesteron, was ein bisschen mehr Brustkrebsrisiko macht. Der Östrogen alleine macht, das ist jetzt so ein bisschen paradox, kaum ein Brustkrebsrisiko. Trotzdem darf man es bei Zustand nach Brustkrebs nicht nehmen, weil wir dann die Zellen düngen. Also es ist komplex. Ob die Patientin was nimmt oder nicht, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Die ist 50 Jahre alt. Das heißt, sie ist jetzt quasi im typischen Menopausenalter. Da würde man jetzt nicht unbedingt sagen, da das braucht sie für ihre anderen Organsysteme. Mich würde interessieren, ob überhaupt die Genetik untersucht worden ist. Weil wenn sie das Gen hat, darüber hat sie sich ja nicht geäußert, ob sie das hat oder nicht. Also da wäre auf jeden Fall eine genetische Untersuchung angezeigt. Wenn es in der Familie dieses Gen gibt und sie das nicht hat, dann ist sie ja wiederum aus dem Schneider raus. Dann kann sie ganz normal eine Hormontherapie machen.
Auch wenn dann da alles noch da ist, also Brust, Eierstöcke, Pipapo?
Ja, wenn sie das Gen hat, dann wird man sie zum Beispiel dahingehend beraten, die Eierstöcke entfernen zu lassen. Das wäre dann aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es muss eine genetische Untersuchung gemacht werden. Vielleicht hat sie die auch schon. Und dann ist die Frage, wenn sie das Gen hat, muss man entsprechend Eierstöcke entfernen. Und dann muss man auch über eine Brustdrüsenentfernung nachdenken, was die anderen beiden Patientinnen ja alle hatten. Das heißt, es ist schon eine sehr individuelle Situation. Wenn sie das Gen nicht hat, bin ich völlig bedenkenlos. Und auch ansonsten muss man sagen, wenn das Gen nicht vorhanden ist, auch nicht bei den Familienangehörigen, was ich mir in der Situation ehrlich gesagt kaum vorstellen kann, da wird es schon irgendeine Genetik geben. Aber dann muss man es einfach im Einzelfall entscheiden.
Aber es ist schon ein bisschen auffällig, ja, wenn die Schwester so zeitig Brustkrebs bekommen hat und die Mutter auch, sollte man schon sozusagen ein bisschen alarmiert sein.
Ja, vor allen Dingen der junge Brustkrebs bei der Schwester. Ja, also mit vor der Menopause Brustkrebs. Und wenn dann noch eine Brustkrebsdiagnose kommt, man wird der sicher eine Genetik empfehlen. Frau Georgiev, das sehen Sie sicher
das
auch so,
oder? Das sehe ich genauso, dass man das unbedingt tun soll. Und ansonsten, wenn, ich meine, das ist ja das eine, das Genetische, und dass das alles abgeklärt wird. Aber man hört ja auch die Bedenken der Patientin selber heraus. So, und die muss man ja auch noch mit berücksichtigen und wichtig nehmen. Wir haben ja nun mit diesem Veoza oder dem anderen, was dann noch kommt, was auf die Hitze an sich wirken kann, haben wir mittlerweile eine Option, dass sie etwas nehmen kann, was ohne Hormone ist. Wie gesagt, wenn das jetzt geklärt wäre, dann, dass sie keinen genetischen Defekt hätte, dann dürfte sie das nehmen. Aber wenn sie trotzdem Bedenken hat, dann hat sie ja noch eine andere Option. Und das, denke ich, sollte man in diesem Gesamtpaket sich immer so vorstellen.
Wir müssen unbedingt noch über vaginale Atrophie oder vaginale Trockenheit reden. Frau Schaudig, ich weiß aus unserem Podcast, dass Sie immer sagen, das Östriol dürfen eigentlich auch die Brustkrebspatientinnen nehmen.
In niedriger Dosis bitte, also das ist dieses 0,03 Östriol dürfen die nehmen, kenne ich keine gegenteilige Aussage.
Und was können Sie noch empfehlen, Frau Georgiev, wenn die Frauen
also
sagen?
Also Östriol ist möglich, aber schon auch hier die Hemmschwelle ist bei der Frau selber oft da. Was wir also können, alle Sachen, die mit Hyaluronsäure sind, und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Präparate, ob das nun Gel oder Zäpfchen ist, die machen erstmal ein Anfeuchten. Das wäre jetzt mal so die Basis. Dann gibt es auch was mit Hopfen noch ist, also Hyaluronsäure mit Hopfen, das gibt es nur in Gelform, und da würde ich sagen, aus meiner praktischen Erfahrung, wenn ich die Frau, die wirklich eine Atrophie haben, wo man also sieht, die Schleimhaut ist ganz dünn, also es ist ja keine Schleimhaut, es ist eine Scheidenhaut, die nicht verhornet ist, dass die ganz dünn ist, wo man fragt, haben Sie da hier nicht Beschwerden, die wird wieder dicker, also der Hopfen bringt was.
Okay.
Natürlich muss man sagen, Hopfen ist Phytoöstrogen, dann kann also bei manchen Frauen schon wieder die Alarmglocken da losgehen, aber wenn es lokal ist und wir das genauso zweimal die Woche für 3 Monate machen, dann sehe ich, weil wir ja Östrogen, also Östriol, ganz niedrig dosiert auch dürfen, wäre das eine Option, dass man das auf Phytoöstrogenbasis denselben Effekt hinbekommen kann, wenn es wirklich sehr atrophisch ist.
Mhm.
Wenn es sehr trockene, spröde Haut ist, dann ist zum Beispiel auch Mirfulan eine schöne Creme, weil da ist Lebertran drin, also Vitamin A und D und E, diese fettlöslichen Vitamine, die dann dieses Nähren dieser Haut sozusagen noch etwas mit unterstützen. Aromaöle gibt es eine ganze Reihe. Ich finde, Sanddorn kriege ich immer sehr gute Rückmeldungen. Sanddorn gibt es als Öle zum Einnehmen, gibt es aber auch mittlerweile Intimcremes mit Sanddornöl. Also das sind auch noch Optionen, die man den Frauen da anbieten kann. Und natürlich haben wir ja, wenn wir das mal weiter dehnen, also wenn jetzt eine sehr starke Verengung der Scheide stattgefunden haben sollte, dann gibt es ja dann bis zu Vaginaldehnern oder mit einem Laser kann man ja heute tätig werden. Oder auch TENS-Geräte, wenn es also sehr um die Schmerzhaftigkeit geht, dann müssen wir manchmal auch in diese Richtung mitdenken. Das ist jetzt also etwas, was auch wieder die Schulmedizin mittangiert. Aber Sie sehen, wir haben da schon eine breite Palette, was wir da unterstützend tun können.
Mit dem Vaginallaser, da hatte ich auch eine Frage bekommen, wo eine Frau meinte, man muss das ja selber bezahlen. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Ob das
teuer.
Ja, ist teuer. Bringt das ja, über teuer. Längere Zeit was? Hat jemand von Ihnen da?
Also ich glaube, 3 Sitzungen werden mindestens anempfohlen. Die Haut wird, sagen wir mal, angeraut, so kann man sich das vorstellen. Und dadurch wird dann diese Regeneration angeregt, dass dies wieder dicker und fluffiger wird sozusagen. Das ist also der Sinn. Und wie lange das hält, also ja, bis zu 2 Jahren kann das wohl durchaus halten. Und ich meine, wer das 3-mal gemacht hat, ich glaube um die 600 Euro hatte ich mal irgendwo, also für die 3 Sitzungen vernommen. Wenn das dann nach einem halben Jahr derselbe Effekt wieder wäre, ich glaube, dann wird die Frau eh nach anderen Mitteln suchen.
Damit sind wir am Ende dieser Folge und es war wieder sehr interessant und sehr bereichernd. Ich bin sehr glücklich, dass Dr. Reinhild Georgiev heute zu uns ins Studio gekommen ist und uns so viele Fragen beantwortet hat. Und schön, Frau Schaudig, auch wieder, dass Sie dabei waren.
Ja, immer mit großer Freude und ich bin auch begeistert, liebe Frau Georgiev. Ich habe einiges mitgenommen. Vielen Dank und ja, ich glaube, wir haben alle was gelernt. Super.
Ich bedanke mich auch. Ich freue mich, dass ich dieses Wissen jetzt mal in so einer Art Plattform weitergeben konnte. Und vielleicht hilft das doch einer ganzen Reihe Frauen, denn die Fragen sind ja da. Und sich immer individuell selber auf den Weg machen, ist dann durchaus manchmal schwierig. Und jetzt können Sie das ja hier nachhören.
Genau.
Dankeschön.
Und die kommende Folge, die erscheint am 29. Dezember. Und zum Abschluss des Jahres werden wir mal ein bisschen zurückblicken und auch ein wenig Bilanz ziehen, denn 2025 war ein bewegtes Jahr für die Wechseljahre. Sowohl politisch hat sich einiges bewegt, als auch gesellschaftlich. Und wir haben die Frau zu Gast, die 2023 Wir sind 9 Millionen ins Leben gerufen hat. Miriam Stein ist Journalistin, Autorin und Wechseljahre-Aktivistin. Und sie hat es geschafft, mit dem Thema Wechseljahre in den Bundestag zu kommen und dort für ein Problembewusstsein zu sorgen. Und natürlich wird Dr. Katrin Schaudig auch erzählen, was sich so tut beim Thema bessere Ausbildung für Ärztinnen und Ärzte. Denn bislang sind die Wechseljahre und die Hormontherapie ja nicht Teil der Fachärzteausbildung. Also verpasst diese Folge nicht, abonniert unseren Podcast und lasst gern auch ein paar Sterne und Bewertungen da. Und nicht vergessen, unseren Podcast und auch unser Buch Hot Stuff, Wechseljahre Wissen to go, was in diesem Jahr erschienen ist, gern an eure Schwestern, Kolleginnen und Freundinnen, aber auch Partnerinnen und Partner weiter zu empfehlen. Ihr könnt uns auch weiterhin gern schreiben unter hormongesteuert@mdraktuell.de. Und wer jetzt noch dran bleibt, für den gibt's meinen heutigen Hörtipp.
Es war wirklich ein Risiko, wie wir es nicht kannten, mit offenem Ausgang.
Von heute auf morgen ändert sich alles.
DDR ist tot.
Wir werden jetzt Bundesbürger.
Die Gesetze, die Regeln, das Leben.
Mein Traum von dieser gerechten Gesellschaft, der ist kaputt gegangen.
Ich erzähle euch in diesem Podcast von ostdeutschen Frauen, die im Umbruch der Wiedervereinigung ihr Schicksal in die Hand genommen haben. Sie haben viel verloren.
Du bist immer nur müde, du bist immer erschöpft.
Aber auch gewonnen.
Du hast gesagt, ja, gut, in Ordnung, sie kriegen Kredit. Ich kriegte den wirklich.
Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade jetzt eine Menge von ihnen lernen können. Mein Name ist Ruth Maria Thomas. Ich bin Autorin und komme aus Cottbus. Ich habe eine ostdeutsche Mutter und zwei ostdeutsche Großmütter. Und mir ist irgendwann bewusst geworden, wie wenig ich über die Lebenswelten der Frauen dieser Generation weiß. Zeit, diese Geschichten sichtbar zu machen.
Ich war ja Staatsapparat. Und jetzt richtete sich die Wut gegen uns.
Hier keine Platz mehr für uns.
Ich wusste nicht, wie soll ich den morgigen Tag schaffen.
Der Bruch. Frauen zwischen Ost und Jetzt. Ein Podcast vom RBB. Ab dem 2. Oktober in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und dort könnt ihr auch Hormongesteuert hören. Kostenlos in der App der ARD Audiothek.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.